Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Schönen guten Abend. Titanic-Fans bekommen leuchtende Augen, wenn über 100 Jahre nach dem Untergang des Schiffs jetzt das damalige Funkgerät aus dem Wrack gehoben werden soll. Darüber spreche ich gleich mit einer Frau, die die Titanic mit eigenen Augen im Rahmen einer U-Boot-Expedition gesehen hat. Kuhfladen, Gewürze und Menschenhaar, das sind Materialien, mit denen die indische Künstlerin Sheila Gowda arbeitet. Nach der Corona-Zwangspause der Museen ist ihre große Einzelpräsentation jetzt im Münchner Lehnbachhaus zu sehen. Auch endlich geöffnet ist die Ausstellung des Münchner Architekturmuseums über Design Build. Das ist eine alternative Lehr- und Lernmethode, mit der Studierende eigene Bauprojekte von A bis Z entwickeln und tatsächlich realisieren können. Der Untergang der Titanic ist bis heute ein großer Mythos. Bei der Jungfernfahrt von England nach New York im April 1912 hatte das große Passagierschiff einen Eisberg gerammt. Jetzt sieht es so aus, als ob es bald wieder eine Expedition zu dem gesunkenen Wrack geben könnte. Eine US-amerikanische Richterin hat nämlich zugestimmt, dass das legendäre Funkgerät aus dem Schiffswrack im Atlantik geborgen werden darf. Das Gerät, das die Notrufe der Besatzung gesendet hat, während das Schiff in 2,5 Stunden gesunken ist. Weltweit gibt es unzählige Titanic-Vereine. Die Münchner Journalistin Brigitte Saar ist in mehreren Ländern Mitglied und Vizepräsidentin des Schweizer Titanic-Vereins. Schönen guten Abend, Frau Saar.
Hallo.
Welche Bedeutung hat diese Funkanlage für die Geschichtsschreibung, aber auch für die Titanic-Community?
Ja, das ist ja so die Frage immer, was macht die Titanic aus? Ist es die Ingenieursleistung? Ist es nur ein geschichtlicher Abend? Für mich sind es die Menschen, die an Bord dieses Schiffs waren, die Passagiere, die Crewmitglieder. Und für die hatte dieses Funkgerät natürlich eine enorme Bedeutung. Ohne dieses Funkgerät hätte nicht ein einziger Mensch den Untergang der Titanic überlebt, denn nur weil die Titanic ihre Koordinaten per Funk absetzen konnte, sind andere Schiffe zu Hilfe gekommen, insbesondere die Carpathia, die am Ende über 700 Menschen mit an Bord genommen hat.
Man hat ja schon alles Mögliche aus diesem Schiffswrack herausgeholt, Silberbesteck, Porzellan, Goldmünzen. Warum bislang nicht auch das Funkgerät?
Das Funkgerät ist im Wrack der Titanic selber im Rumpf, in der obersten Etage sozusagen als Teil der Deckaufbauten. Da war dieser Funkraum angesiedelt. Alle anderen Gegenstände, die man bisher hochgeholt hat, stammen aus dem Trümmerfeld rund um das Wrack. Und es gibt eine richterliche Anweisung von 2000, laut der darf man eben keine Gegenstände aus dem Rumpf selber bergen, sondern nur Sachen aus diesem Trümmerfeld einsammeln. Deswegen musste man jetzt auch wieder bei Gericht vorstellig werden und einen neuen Antrag stellen, dass man diese alte Regel über den Haufen wirft.
Ein Grund ist auch, dass eben in diesem Innenraum noch sterbliche Überreste von 1500 Menschen sind.
Also sterbliche Überreste in dem Sinne
wird nichts mehr übrig sein.
Die sind inzwischen tatsächlich zersetzt. Aber ja, der Rumpf ist natürlich eine Stelle, an der Menschen ums Leben gekommen sind.
Ja.
Und für viele gilt dieser Rumpf im Prinzip als ein eigenes Denkmal und als Grabstätte. Und mit der muss man natürlich schon besonders respektvoll umgehen.
Wie realistisch ist es, dass es nun tatsächlich zur Bergung kommt?
Also die Genehmigung ist da, die Firma ist wild entschlossen und es wird auch gerade schon an Tauchrobotern gebaut, die diese Aufgabe ausführen können sollen. Es ist gar nicht so leicht, dahin zu kommen. Es gibt zwar oberhalb dieses Raums ein Oberlicht und damit im Prinzip jetzt schon eine quadratische Öffnung, die ist aber sehr eng. Und man muss ja mit einem Tauchroboter da hinein, der auch etwas anheben kann, der möglicherweise zum Beispiel auch Kabel durchschneiden kann, denn die Funkanlage war ja bis zum Schluss im Prinzip über die Kabel auch fest mit den Wänden, mit dem Raum verbunden. Also das reicht nicht, dass man da irgendwie eine kleine Angel reinschmeißt und das Ding an den Haken nimmt und rausholt, sondern man muss da rein, man muss eventuell auch aufräumen, Dreck wegräumen. Das ist schon aufwendig.
Man merkt, Sie kennen sich sehr gut aus. Sie haben Ihre Magisterarbeit über die Entdeckung und Vermarktung des Wracks der Titanic geschrieben, haben Vorträge und Artikel verfasst, Führungen geleitet und waren tatsächlich selbst mal bei einer Titanic-Expedition dabei. Als ich das gelesen habe, wusste ich gar nicht, ob ich das glauben soll. 1998, angeblich sollen Sie das Ticket bei einem Gewinnspiel gewonnen haben.
Das stimmt, 55.000 Postkarten und meine wurde gezogen. Ich konnte es erst selbst nicht glauben.
Wo war das?
Das war ein bundesweites Gewinnspiel im deutschen Fernsehen. Ein Moderator wollte unbedingt zum Wrack und hat beschlossen, einen freundlichen, fröhlichen Zuschauer mitzunehmen. Und das war dann am Ende ich. Und als ich gezogen wurde, war es der Redaktion super, super peinlich. 55.000 Teilnehmer. Und am Ende haben sie eine junge Journalistin gezogen, die 400 Meter Luftlinie von der Redaktion entfernt wohnt. Das sah so ein bisschen nach Schiebung aus. Ich hatte aber null Vitamin B. Und wie gesagt, ich dachte im ersten Moment wirklich, dass mich meine Freunde reinlegen wollen und dass das nur ein Scherz ist.
Was haben Sie dort unten in fast 4.000 Metern Tiefe gesehen?
Alles, was noch übrig ist. Also die Titanic ist ja in zwei Teile zerbrochen und man kann sowohl den vorderen Teil, den Bug sehen, als auch Teile vom Heck. Man kennt ja aus den ganzen Dokumentationen den Bug, der ist vermutlich das Ikonischste, was es im Moment da unten noch gibt. An dem kommt man allerdings nicht an, sondern irgendwo und muss sich dann irgendwie erst zurechtfinden. Und dann muss man im Kopf so ein bisschen Puzzle lösen können. Also man sieht Teile, Konturen und muss versuchen, die mit alten Decksplänen, mit alten Fotos übereinzubringen, um sich so ein bisschen orientieren zu können. Also wir haben die Kräne angesehen, die Davits, an denen die Rettungsboote runtergelassen wurden. Wir waren auf der Brücke. Wir durften in die Öffnung rein, wo ganz früher die große Treppe war. Da sieht man teilweise noch die Leuchter an den Decken hängen. Wir haben am Ende sogar noch die Schraube gesehen, die Backboards immer noch hinten am Wrackteil hängt. Also das ist schon sehr umfangreich und man kann in einem Tauchgang sowieso gar nicht alles sehen. Da bräuchte man Wochen.
In welchem Zustand ist das Wrack heute? Also Sie haben ja vorhin gesagt, das ist im Grunde ein Denkmal an sich, aber es verrottet ja weiter.
Es verrottet. Man muss sagen, der Zustand hat so mehrere Stufen. Also es gibt Teile des Originalschiffes, die sind so robust und solide gebaut, die sind immer noch einwandfrei. Dazu gehören die Spanten, also diese ganz großen Rippen, aus denen so ein Schiff gebaut ist. Die werden da auch bestimmt noch 100 Jahre oder länger zu sehen sein. Und dann gibt es Strukturen, die sind etwas zarter. Alles, was oberhalb der Wasserlinie war und nicht dem großen Druck ausgesetzt wurde, ist dünner gebaut, ist sozusagen in Leichtbauweise gewesen. Und diese Teile, denen setzt die Zeit enorm zu. Alles, was Holz war, ist inzwischen in weiten Teilen verrottet und dünnes Metall hat auch richtig dicke Löcher inzwischen bekommen. Manche Decken sind schon eingestürzt. Das heißt also, das große Ganze ist schon noch erkennbar, der Bug, die Aufbauten. Aber überall werden immer neue Löcher da. Der Mast zum Beispiel, der direkt nach dem Untergang wie so ein Mikado-Stäbchen vorne und hinten auf dem Schiff auflag, hängt inzwischen durch wie so ein nasser Spargel. Also man kann über die Fotos der verschiedenen Expeditionen schon so einen fortschreitenden Verfall ablesen.
Warum ist Ihnen, Frau Saar, das so wichtig, dass die Geschichte der Titanic noch weiter erforscht wird? Was interessiert Sie weiter an diesem Thema?
Die Titanic ist so ein Mikrokosmos und es gibt ganz viele Untergeschichten von der unternehmerischen Leistung der Firma, von der Innovationskraft damals, die neuen Schiffe, was die alles leisten konnten. Da sind ganz viele Einzelschicksale dabei. Da sind die Underdogs, die Auswanderer, die sich ein neues Leben erhofft haben in der neuen Welt. Da sind die Schönen und Reichen, der Self-Made Millionaire. Das sind die Angestellten, die da gearbeitet haben. Also das ist so ein kleines Abbild der Gesellschaft. Und früher hieß es mal, die Titanic sei sowas wie die perfekte Katastrophe. Und natürlich klingt das zynisch und ich will das auch gar nicht so stehen lassen. Aber letztendlich ist der Untergang über mehrere Stunden, 2,5 Stunden hinweg ja schon fast sowas wie ein griechisches Drama in einem Akt, wo sich ganz viele Heldengeschichten entfalten, wo es drauf ankommt, ob man Glück hat, ob man Pech hat, welche Entscheidungen man trifft. Also da ist ganz, ganz viel zwischenmenschlicher Stoff drin. Und diese ganzen Geschichten, die faszinieren heute immer noch, weil die Grundkonstellation, Gefahr, Überleben, die falsche Entscheidung gemacht, einen Moment nicht aufgepasst, die gibt's ja heute immer noch.
Brigitte Saar, Vizepräsidentin des Schweizer Titanic-Vereins. Es gibt positive Signale für die Bergung des legendären Funkgeräts aus dem Wrack der Titanic. Ich danke Ihnen, Frau Saar, für dieses Gespräch.
Dankeschön.
Tschüss. Auch in München sind die Museen nun wieder geöffnet. Darüber freut sich besonders das Lehnbachhaus, denn in dessen sogenanntem Kunstbau hatte man noch kurz vor dem Lockdown eine Ausstellung eingerichtet, die mit echt großem Aufwand verbunden ist. An die 30 Tonnen Steinblöcke wurden in das unterirdisch gelegene Museum geschafft und auch Kühe haben an einem neuen Werk der indischen Künstlerin Sheila Gauda mitgewirkt. Es ist die erste große Werkschau, mit der die 1957 geborene Künstlerin jetzt in Deutschland auftritt. Tobias Krone hat sich durch den Kunstbau führen lassen.
Das Schlüsselwerk Sheila Gaudas, es hängt, liegt und lastet auf mehreren Dutzend Quadratmetern, gleich am Eingang der Ausstellung.
Ja, wir sehen einmal an der einen Seite der Wand zahlreiche chromglänzende Autostangen. Wer noch so in den 60er Jahren groß wurde, weiß noch, was so eine Chromstange ist und wie die aussieht. Und das ist eigentlich das, was hier einmal an der Wand montiert ist, übereinander, nebeneinander. Und verbunden sind diese Stangen durch 4 Kilometer Seile von Menschenhaaren.
Die Kunstrestauratorin am Lehnbachhaus, Iris Winkelmeier, hat Sheila Gauda in Indien besucht, ihre Werke restauriert und auch den Aufbau ihrer Münchner Ausstellung begleitet. Sie steht vor der Installation Behold, 2009 für die ehemalige Seilerei auf der Biennale Venedig geschaffen. Inzwischen in der Sammlung der Tate Modern in London. Ein komplexes Geflecht erstreckt sich zwischen den Säulen des Saals. Mal formt sich eine Art Spinnennetz in einer Ecke, mal liegt das schwarze Haar in dichten Haufen auf dem Boden, mal hängt es wie Lianen von der Decke, unterbrochen nur von den Stoßstangen. Ein Bild, das in Indien alle sofort verstehen.
Viele Fahrer, auch Lastwagenfahrer, haben an ihren Stoßstangen ein Amulett aus Haar. Und das ist natürlich nicht 4 Kilometer lang wie hier im Kunstbau, aber es ist eben ein Schutz vor dem Bösen, vor Unfällen. Einfach ein menschliches Haar, was aus den Tempeln kommt. Also die Menschen lassen sich, wenn etwas gut gegangen ist, als Gabe sozusagen das Haar scheren. Ein Großteil der Haare geht dann in die europäische Haarindustrie und die kurzen Reste werden verknotet, von Händen verknotet, muss man dazu sagen. Es gibt keine Maschinen, die das machen, zu Seilen.
Behold ist damit gleichermaßen ein kritischer Blick auf die religiös geprägte indische Moderne, zugleich ein Kommentar auf die globalisierten Handelsströme.
Wenn man hier im Kunstbau steht, steht man eigentlich vor 4 Kilometer weiblicher oder männlicher Biografie. Denn all diese Haare haben mal jemanden gehört und jemand hat sie abgeschoren. Und die Frauen haben ja wunderbare, sehr lange Haare oft. Und wenn man sie dann geschoren sieht, wie sie auf dem Markt ihre Früchte verkaufen, sind sie doch auch irgendwie beraubt.
Es ist das Material, das Sheila Gauda interessiert und die Arbeit der Frauen. Das Seil ist dabei ein wichtiges Element, wie in der Installation And. Ursprünglich hatte sie den Titel And Tell Him of My Pain und erzähle ihm von meinem Schmerz. Die Künstlerin zog dabei selbst 100-fach Fäden durch Nadelöhre und verklebte sie mit einer Paste zu einem Seil.
Also sie ist eine sehr feine Beobachterin ihrer Umgebung, ihres Alltags und es interessiert sie auch immer die Frage, unter welchen Bedingungen werden Dinge produziert, wie leben Menschen. Und das bildet sich eben hier komplett ab, obwohl, wenn man Sheila fragen würde, ob sie sich als politische Künstlerin sieht, sie das verneinen würde.
Vielleicht nicht politisch, aber zeitdiagnostisch hochrelevant ist die Arbeit Stopover, mit der Sheila Gauda seit 2012 den Bauboom in ihrer Heimatstadt Bangalore kommentiert. Ein weites Trümmerfeld aus 200 quaderförmigen Steinen, die mit ihrer Kohle früher als Gewürzmühlen dienten. Insgesamt 30 Tonnen schwer.
Aufgrund des großen Wirtschaftsaufschwungs, der in Indien eine Mittelschicht sozusagen hat wachsen lassen, werden natürlich viele Häuser abgerissen. Und diese Steine gelten aber als heilig und sie werden nicht einfach irgendwie weggeworfen, sondern man trägt sie so auf die Straße und lässt sie da liegen. Wie wir auch so viele Heiligenbilder gefunden haben, die einfach so an der Ecke lehnen, weil die Menschen dann vielleicht diesen oder jenen Gott nicht mehr persönlich verehren, aber man würde das dann auch nicht einfach in den Müll werfen.
Diesem steinernen Trümmerfeld der Tradition setzt Sheila Gauda ein anderes Material entgegen, Kuhdung. Das Werk Where Cows Walk entstand erst kürzlich im Kuhstall des Zillerhofs bei München. Kühe verzierten Juteflächen mit ihrer Hinterlassenschaft. Was hier Naserümpfen hervorruft, spielt im Land der heiligen Kuh auf die hinduistisch-nationalistische Politik der Gegenwart an, die zu teils heftigen Konflikten mit der muslimischen Minderheit führt. Wie Gespenster schweben und drohen die Gülle-Skulpturen über den BesucherInnen. Sheila Gauda zerlegt in ihrer Ausstellung das gesellschaftliche, das ideologische Indien ohne jegliche Folklore. Sie komponiert das Material des Alltags zu einer komplexen Formensprache, die nie nur schön sein will. Ihre Werke sind Denkmäler für diejenigen, die mit ihrem Schweiß, ihren Schmerzen, ihrer Händearbeit die Welt der Dinge formen.
Die große Werkschau der indischen Künstlerin Sheila Gauda in München. Sie ist im Kunstbau des Lehnbachhauses zu sehen bis zum 18. Oktober. Der englische Begriff Design Build beschreibt einen Prozess, bei dem die Realisierung eines Bauwerks in einer Hand bzw. einem Team liegt. Von der Konzeption über den Entwurf bis hin zur Ausführung. Innerhalb des Architekturstudiums ist das eine alternative Forschungs-, Lern- und Lehrform, in der die Studierenden konkrete Projekte 1:1 umsetzen können. Im Architekturmuseum der TU München ist jetzt die bislang umfassendste Ausstellung zum Thema Design Bild zu sehen. Es geht um Wohnen und Krankenhäuser, um Kindergärten, Schulen und Theater, häufig in Entwicklungsländern, aber auch in unterversorgten Gebieten hierzulande. Kuratiert hat die Ausstellung Simone Bader. Schönen guten Abend.
Ja, guten Abend.
Die Ausstellung war fertig aufgebaut, konnte aber dann im März wegen Corona nicht gezeigt werden. Jetzt wurde sie mit Verspätung eröffnet und bis September verlängert. Experience in Action ist das Motto, also Erfahrung in Aktion. Wird diese Lehr- und Lernmethode für junge ArchitektInnen immer wichtiger?
Auf jeden Fall. Man merkt schon seit den 90er Jahren eigentlich einen Anstieg, dass immer mehr Universitäten tatsächlich diese Lehrmethode anbieten, weltweit. Und seit 20 Jahren ungefähr ist es fast ein Hype geworden. Und immer mehr Studierende fragen tatsächlich, ob man Design-Build eigentlich auch studieren kann. Und die Kunstuniversität Linz zum Beispiel ist dazu übergegangen, Design-Build sogar als Masterstudiengang anzubieten.
Das ist also weniger abstrakt als klassische Methoden und mit mehr, wenn ich es richtig verstehe, Praxiserfahrung verbunden.
Genau. Also im Endeffekt geht es darum, dass die Studierenden nicht wie in üblichen Entwurfsseminaren einfach ein Gebäude konzipieren, sondern dieses dann eben auch 1:1 umsetzen. Und sie treten deswegen auch mit der lokalen Bevölkerung in Kontakt. Meistens fahren sie auch häufiger an den Ort, um den Kontext kennenzulernen, um auch den Austausch eben mit der Bevölkerung oder der Gemeinschaft, also mit der Gemeinschaft reden zu können, um dann hinterher sogar mit ihnen die Gebäude dann 1:1 umzusetzen.
Also einerseits kriegt man da eine realistischere Vorstellung, was es tatsächlich bedeutet, als Architekt, als Architektin zu arbeiten, aber eben auch verbunden mit einem gesellschaftlichen Engagement.
Auf jeden Fall. Der Dialog steht natürlich mit an oberster Stelle, obwohl jeder Lehrende natürlich andere seiner Schwerpunkte liegt. Aber häufig geht es schon um einen Austausch. Also darum, tatsächlich herauszufinden, was sind die Bedürfnisse eigentlich der Gemeinschaft? Welche Räume brauchen sie eigentlich? Wie soll das Ganze aussehen? Welche Materialien sind vor Ort eigentlich überhaupt zu finden? Also ich meine, häufig werden die Design-Bild-Projekte im globalen Süden ja umgesetzt. Studierende arbeiten dann auch mit Materialien, die sie jetzt nicht unbedingt kennen, wie Lehm oder Bambus, und werden auch häufig angelernt tatsächlich dann vor Ort von den Arbeitern. Und ich habe für die Ausstellung auch mit Studierenden der TU München gesprochen und der Hochschule in München. Die kamen gerade wieder aus Sierra Leone und aus Mexiko. Und für die Studierenden war es eine ganz, ganz tolle Erfahrung, mit den Menschen dann zusammenzuarbeiten, auf der Baustelle zu stehen.
Sie sagen, viele dieser Projekte entstehen im globalen Süden, in Indien, in Afrika, in Südamerika. Wie kommt das?
Es ist natürlich schwieriger, sie in Deutschland umzusetzen, weil baurechtlich gesehen dürfen Studierende keine permanenten Gebäude hier umsetzen. Also man muss tatsächlich hier wesentlich mehr, ja, im Endeffekt mit Verwaltungsfragen und so weiter ist man konfrontiert. Also sagen wir mal, die Organisation drumherum ist viel, viel umfangreicher, weswegen sich viele Lehrende eben auch entscheiden, dann in den globalen Süden zu gehen, wo diese Dinge aber auch, sagen wir mal, oder diese Einrichtungen, die dann gebaut werden, ja auch dringend benötigt werden.
Wer finanziert die?
Finanziert wird es zum Beispiel von der Stoll-Stiftung, die ja auch die Ausstellung mit gesponsert hat, oder andere Stiftungen, im Endeffekt Förderer. Aber auch natürlich wird das natürlich sehr stark getragen von den Studierenden, die zum Teil natürlich dann auch die Flüge selbst bezahlen.
Sie stellen in der Ausstellung 16 Projekte auf 4 Kontinenten vor. Vielleicht geben Sie uns 1-2 Beispiele, die besonders eindrücklich sind, auch was dieses gesellschaftliche Engagement angeht.
Also es gibt ein wunderschönes Beispiel von einem norwegischen Student, der seinen Professoren gefragt hat, tatsächlich, ob er ein Design-Bild-Projekt als Masterarbeit umsetzen kann. Das ist jetzt bei uns zum Beispiel nicht ganz so üblich, dass man das so durchführen kann. Und er ist dann mit zwei anderen Studierenden in die Philippinen geflogen und hat dort mit der NGO Streetlight zusammengearbeitet und hat wirklich in sehr, sehr vielen Workshops eigentlich diesen Entwurfsprozess mit der Bevölkerung, also mit der Gemeinschaft zusammen dann erarbeitet. Und das ist auch, sagen wir mal, sehr, sehr ungewöhnlich. Also der Entwurfsprozess findet meistens dann in den Universitäten statt. Und sagen wir mal so, es gibt dann schon immer einen Austausch während der Zwischenkritik mit den Nutzern, aber nicht, dass man tatsächlich diesen Entwurfsprozess dann mit der Gemeinschaft umsetzt. Und das hat er getan durch ganz, ganz viele Workshops, die er angeboten hat. 2013 gab es aber einen Taifun, der hat das gesamte Studienzentrum, das er dann auch mit der lokalen Bevölkerung zusammen aufgebaut hat, zerstört. Und die 14.000 Familien mussten dann zwangsumgesiedelt werden. Und das Projekt, was dann zerstört war, fanden die Bewohner aber so toll, dass sie dann die gleiche Person nochmal gefragt haben, ob er nicht dieses Studienzentrum noch einmal aufbauen könnte. Und das hat er dann auch nochmal gemacht.
Wir sind mitten in postkolonialen Debatten und so gibt es durchaus auch kritische Stimmen an dieser Design-Build-Methode. Wie kann man denn sicherstellen, dass solche Projekte etwa in Afrika nicht neue koloniale Strukturen etablieren?
Indem man tatsächlich den Dialog mit den Menschen vor Ort sucht. Und natürlich ist es unglaublich wichtig, dass man als Universität sich nicht die Idee entwickelt, also wir wollen jetzt gerne dieses Semester einen Kindergarten entwerfen und deswegen suchen wir uns eine Gemeinschaft, sondern es muss genau umgekehrt gehen. Die Gemeinschaft sucht sozusagen die Lehrenden und fragt, ob sie gemeinsam ein Design-Bild-Projekt umsetzen können. Um es dann im Endeffekt auch besser zu verankern, damit es dann nicht im Nachhinein leer steht, sondern die Bevölkerung muss sich ja dann hinterher auch darum kümmern, wenn die Studierenden dann nicht mehr da sind. Und am besten funktioniert es tatsächlich mit Partizipation und ja, einer engen Zusammenarbeit.
Sie haben jetzt in München auch außerhalb des Museums begehbare Projekte aufgebaut, darunter das Projekt Kitchen on the Run. Was genau ist das?
Das ist ein Schiffscontainer, der von der TU Berlin umgebaut worden ist in eine Küche und der seit 2015 durch Europa tourt und an öffentlichen Plätzen aufgestellt wird. Also es ist so, dass Menschen mit Fluchthintergrund zusammen mit der Bevölkerung in Europa kochen können und sich kennenlernen können. Und er steht jetzt vor der Pinakothek der Moderne. Wir hatten natürlich auch ein ganz, ganz umfangreiches Programm erarbeitet, aber leider kann das jetzt gerade aufgrund von Corona nicht so umgesetzt werden. Er ist jetzt jeden Donnerstag und Sonntag erstmal zu besichtigen. Und wir hoffen natürlich, dass es dann irgendwann möglich ist, dass auch in München gekocht wird.
Experience in Action, Design Build in der Architektur. Die Ausstellung ist bis zum 12. September im Münchner Architekturmuseum zu sehen. Und das hat eben seinen Sitz in der Pinakothek der Moderne. Simone Bader ist die Kuratorin. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Ja, ich danke auch.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der Streit um den Standort für das neue Bundesinstitut für Fotografie geht weiter. Düsseldorfs Oberbürgermeister Geisel bekräftigte heute seinen Anspruch auf den Zuschlag und kritisierte damit Staatsministerin Grütters. Eine von ihr einberufene Expertenkommission hatte sich für Essen ausgesprochen. Düsseldorf werde an dem Projekt festhalten und die bewilligten Mittel bei Bund und Ländern abrufen, sagte Oberbürgermeister Geisel. Der Haushaltsausschuss des Bundestags hatte im November mehr als 40 Millionen Euro für den Bau des Fotoinstituts bereitgestellt, für den Standort Düsseldorf. Es sei erstaunlich, wie Grütters meine, sich über diese Beschlüsse hinwegsetzen zu können, kritisierte Geisel. Das Bundesinstitut für Fotografie soll beispielsweise Nachlässe wichtiger Fotografinnen und Fotografen in Deutschland sichern. In die Diskussion um die Zukunft der städtischen Bühnen in Frankfurt am Main ist Bewegung gekommen. Laut Kulturdezernentin Hartwig soll der Neubau am heutigen Standort entstehen, am Willy-Brandt-Platz. Dabei würden Teile der alten Theateranlage integriert, etwa das in Glas gefasste Kunstwerk Wolkenfoyer des ungarischen Künstlers Zoltán Kemény aus dem Jahr 1963. Architekten und Historiker hatten sich für den Erhalt ausgesprochen. Die Koalitionspartner im Frankfurter Stadtparlament waren sich bislang nicht darüber einig, wo der Neubau der städtischen Bühnen entstehen soll. SPD und Grüne sprachen sich für den heutigen Theaterstandort aus. Die CDU plädierte dagegen für ein Grundstück am Osthafen, außerhalb der Innenstadt. Am kommenden Wochenende werden in Nordrhein-Westfalen die Kinos und Theater wieder eröffnet. Der Leiter des Düsseldorfer Schauspielhauses Schulz hat sich dafür ausgesprochen, beim Neustart möglichst behutsam vorzugehen. Er sagte im Deutschlandfunk Kultur:
Wir haben die Proben für 3 Produktionen wieder aufgenommen. Ich sage übrigens dazu, dass es mir wichtig ist, dass wir diese Hygienebedingungen auch einhalten. Also ich bin nicht derjenige, der in das große Eröffnungswettbewerbsrennen mit reingeht. Ich finde, gerade wir in der Kunst sollten auch, wo wir permanent über Empathie etc. reden, auch mit einer bestimmten grundsätzlichen Achtsamkeit umgehen.
Der Leiter des Düsseldorfer Schauspielhauses, Wilfried Schulz.
Und das ausführliche Gespräch mit ihm, das finden Sie online zum Nachhören in unserem Theatermagazin Rang 1 und derzeit auch gleich auf der Startseite von Deutschlandfunk Kultur. Das Berliner Künstlerprogramm des Deutschen Akademischen Auslandsdienstes ist international eines der renommiertesten Stipendienprogramme. Es unterstützt Künstlerinnen und Künstler aus den Sparten Bildende Kunst, Literatur, Musik und Film. Die meisten kommen für ein Jahr nach Berlin, um hier ihre Projekte weiterzuentwickeln. Immer wieder ist das aber so inspirierend, dass manche anschließend noch viel länger in Berlin bleiben als ursprünglich geplant. Derzeit allerdings sind viele der aktuellen Stipendiatinnen unfreiwillig in Deutschland gestrandet. Der Ausbruch der Corona-Pandemie hat Projekte unterbrochen und die Rückkehr in die Heimatländer unmöglich gemacht. Silvia Fehrmann leitet seit gut 2 Jahren das Berliner Künstlerprogramm. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Der DAAD war auch an der Einladung eines ganzen Orchesters aus Bolivien beteiligt, dem Orchester Experimental de Instrumentos Nativos aus La Paz. Was ist das für ein Orchester und wie groß ist das?
Das ist ein Orchester für indigene Instrumente, das aber zeitgenössische Musik macht. Also nicht traditionelle Musik, sondern zeitgenössisches produziert. Das gibt es seit 40 Jahren und es sind 25 junge Musiker, die zur Eröffnung der Märzmusik, des Märzmusikfestivals nach Berlin gekommen waren.
Das dann abgesagt werden musste.
Genau, sie kamen am 9.10. März an und das war ein Tag zu spät, um auch noch zurück zu können.
Und seitdem sitzen sie hier fest untergebracht im Kavaliershaus von Schloss Rheinsberg, keine schlechte Adresse, also inmitten großer Idylle. Aber die durften jetzt 2,5 Monate das Schloss oder das Kavaliershaus oder den Garten auch nicht verlassen. Also waren da in Quarantäne, ja?
Tatsächlich, weil wir versucht haben, sie durch eine sehr strenge Quarantäne auch ständig in der Lage zu halten, zurückkehren zu dürfen. Sie sind in der Musikakademie Rheinsberg untergebracht und haben dort auch großartige Probemöglichkeiten, Musikräume. Sie sind mit dem Solistenensemble Phoenix, das sich freiwillig in die Quarantäne begeben hat, untergebracht. Aber Bolivien, das ein sehr armes Land ist, hat sehr früh die Grenzen sehr streng geschlossen und deswegen können sie erstmal nicht zurück.
Bolivianische Musik, da denkt man auch an Instrumente wie Panflöten und andere Blasinstrumente, von denen es jetzt immer heißt, das ist sehr schwer, dass man da zusammenspielt. Geht das jetzt nur, weil die eben in Quarantäne waren?
Ja, tatsächlich ist auch ihre Körpersprache, wenn man sie auf Bildern oder in Filmen sieht, so, als gäbe es noch kein Corona. Also sie haben körperliche Nähe, wie wir sie uns nicht mehr leisten können. Und sie musizieren die ganze Zeit auch weiter, glücklicherweise, weil sie in Quarantäne geblieben sind.
Parallel hören wir aber, wie die Corona-Infektionen in Südamerika dramatisch steigen. Also das Virus wird in vielen Ländern dort politisch instrumentalisiert, auch in Bolivien, wo im März eigentlich Wahlen stattfinden sollten. Was macht diese Gemengelage mit den jungen Leuten, dieses Jahr hin- und hergerissen sein?
Ja, sie sind extrem beunruhigt. Die meisten sind die Alleinernährer ihrer Familien. Und da es dort auch kein soziales System gibt, wie wir es kennen, braucht es ein soziales Netzwerk, also braucht es die Unterstützung der jungen Leute. Und das hat sie zu Anfang sehr, sehr extrem beunruhigt.
Vor welche Herausforderungen stellt das den DAAD?
Nun, wir sind Teil eines Verbundes von Institutionen mit den Berliner Festspielen, der Märzmusik, dem Goethe-Institut, der Siemens-Stiftung etc., die wir diesen Auftritt ermöglicht haben und auch weiterhin daran arbeiten, dass die Künstler in Deutschland bleiben können und auch weiter produzieren können. Es geht ja nicht darum, ihnen nur ein Dach über den Kopf zu verschaffen, sondern auch einen konstruktiven, produktiven Zustand zu verschaffen. Und das ist ein toller Verbund, mit dem wir jetzt schon seit März diese Situation meistern. meistern. Wir kommen langsam an die Grenze unserer Möglichkeiten und hoffen sehr, dass auch der Bund uns dann demnächst beisteht, weil wir derzeit keine Kapazitäten mehr haben.
Demnächst würden ja wahrscheinlich neue Stipendiatinnen kommen.
Ja, wobei ich sagen muss, die Orchester sind keine Stipendiaten von uns. Wir hatten vor 2 Jahren den Komponisten Carlos Gutierrez für 1 Jahr nach Berlin eingeladen. Er arbeitet mit der Orchester Experimental. Als Ergebnis seines Jahres in Berlin ist es zu diesem Konzert in der Märzmusik gekommen. Aber wir haben derzeit 17 Stipendiaten, 17 Gäste in der Stadt. 12 sind im Ausland und können nicht kommen. Und von diesen 17 gibt es auch 5, die derzeit nicht unmittelbar ausreisen können, weil es nur selten Flüge gibt oder weil die Situation zu Hause so riskant ist, dass wir es für besser erachten, sie noch eine Zeit lang hier zu halten.
Können Sie da noch ein konkretes Beispiel nennen?
Ja, Montana Roberts, die US-amerikanische Jazzmusikerin, lebt in Brooklyn. Ihre Community ist sehr bedroht, sehr gefährdet. Viele ihrer Bekannte haben schon Corona gehabt und deswegen ist sie sehr besorgt. Wir haben einen russischen Stipendiaten, der derzeit keine Flüge findet, um zurückzukehren, weil gerade jetzt die Situation in Moskau eskaliert. Wir haben einen türkischen Stipendiaten, Burak Delier, der auch erstmal ein paar Wochen hier ausharren muss, weil er nicht unmittelbar Flüge findet und weil die Situation dort auch so kritisch ist.
Wie lange können Sie die Leute weiter unterstützen?
Ja, solange die Neuen nicht kommen können, hält sich das in der Waage. Und die Neuen wiederum sind in Brasilien oder in Ägypten oder in Jordanien und warten darauf, dass sich die Grenzen wieder öffnen. Wir wissen nicht, wann das sein wird und dafür werden wir uns dann neue Modelle überlegen müssen. Aber das ist der Experimentierbedarf, der in allen Institutionen, in allen Organisationen derzeit gefragt ist.
Hat das auch die künstlerischen Projekte blockiert oder entsteht daraus was Kreatives Neues?
Nun, die Schriftsteller sind diejenigen, die sich am wenigsten beklagen, weil sie in dieser konzentrierten Phase Romane fertig geschrieben haben, an neuen Texten arbeiten. Also für die Schriftsteller ist es nicht so dramatisch. Für die Musiker ist es sehr schlimm, weil sie wissen, dass es eigentlich noch keine Perspektive gibt, wann sie wieder spielen werden. Montana Roberts hat eine große Auftragskomposition für die Donau-Eschinger Musiktage fertig geschrieben und weiß nicht, wann diese Komposition je zu hören sein wird. Also für die Musiker ist es ziemlich dramatisch.
In Deutschland gestrandet, internationale Stipendiatinnen des DAAD. Silvia Fehrmann leitet dort das Berliner Künstlerprogramm. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Sehr gerne.
Während sich die staatlich unterstützten Theater, Opern und Konzerthäuser nach und nach auf eine schrittweise Wiedereröffnung vorbereiten, fürchten viele Privattheater um ihre Existenz, auch in London. Der britische Kulturpolitiker Julian Knight warnt vor einer Tragödie, wenn Institutionen wie das legendäre Globe Theatre Corona zum Opfer fallen sollten. Aufführungen wie diese wären dann Geschichte.
Oh, oh, Macbeth! Fair is foul.
And foul is fair.
Eine Jugendaufführung von Macbeth für britische Schulklassen im Globe Theatre. Das Globe in London bringt den Nationaldichter Shakespeare gerade auch der jüngeren Generation nahe. Auch ansonsten gibt es Eintrittskarten schon ab 5 £, um für junge Leute den Theaterbesuch erschwinglich zu machen.
When shall we 3 meet again? In thunder, lightning.
Das Besondere an dem Neubau in der ersten Reihe am Südufer der Themse ist seine Geschichte. Er ist ein getreuer Nachbau der Originalspielstätte William Shakespeares. Ein Ende des Globe, warnt Nancy Durrant, die Kulturredakteurin des Evening Standard, wäre unvorstellbar.
It's part of the cultural fabric of London.
Es ist Teil des kulturellen Gewebes Londons. Nur sehr wenige Theater können das von sich behaupten. Selbst das National Theatre hat nicht diesen historischen Sex-Appeal und die Magie wie das Globe. Das Globe ist ein Open-Air-Theater. Die Schüler standen bei der Macbeth-Aufführung mit hochgezogenen Kapuzen im strömenden Regen vor der Bühne. Sitzplätze gibt es auf den umlaufenden Emporen aus Eichenholzbalken. Stehend im Theater, so haben die meisten Zuschauer um das Jahr 1600 die Aufführungen im Original Globe gesehen, das erst abbrannte und dann von den Puritanern geschlossen wurde. Die Mitarbeiter des Globe sind bis Oktober auf Kurzarbeit gesetzt und erhalten 80% ihres Gehalts. Was aber kommt danach? Fragt die künstlerische Leiterin der Spielstätte Michelle Terry. Wir haben wunderbare Autoren, Theatermacher, Designer oder Schauspieler. Sie werden uns helfen, wie wir uns die Welt nach dem Lockdown vorstellen können. Nur dazu müssen dann die Spielstätten auch noch existieren, in die sie zurückkehren können, um ihre Geschichten zu erzählen. Das Globe steht am Südufer der Themse, 200 Meter versetzt von der Stelle, wo das Original vor Jahrhunderten stand. Ins Theater gehen war damals so populär wie heute der Kinobesuch. Man aß Muscheln und trank Ale auf den billigen Plätzen. Dem Globe heute gelingt es prinzipiell, ohne jede staatliche Unterstützung auszukommen und nur von Eintrittskarten, Führungen, Workshops und ein wenig Sponsoring zu leben. Julian Knight, Vorsitzender des Kulturausschusses im Unterhaus, fordert in dieser Ausnahmesituation Hilfe von der Regierung. Auch für andere Einrichtungen wie die Royal Albert Hall oder das Theater Old Vic. Diese Institutionen haben keine Einnahmen mehr, möglicherweise ein ganzes Jahr lang nicht. Das ist niederschmetternd. Wenn wir diese großartigen Institutionen verlieren, dann werden wir künftig für Touristen nicht mehr so attraktiv sein. Und unser Kulturleben wird erheblich ärmer werden. In the future to tourists and also our cultural life is going to get poorer. Wann aber wird es wieder möglich sein, dass Zuschauer dicht an dicht im Innenraum des Globe unter freiem Himmel stehen und Shakespeare sehen? Die Stiftung Arts Council England winkt ab. Sie erstickt schon jetzt unter 13.500 Hilfsanträgen aus allen Bereichen der Kultur. Kulturausschussvorsitzender Knight warnt vor einer Tragödie. Nicht vor einer aus der Feder des großen Barden, sondern vor einer realen Tragödie sollte ausgerechnet im Globe tatsächlich der Vorhang für immer fallen.
Das legendäre Globe Theater kämpft ums Überleben, berichtet Friedbert Meurer aus London. Corona hatte auch in dieser Woche natürlich die Zeitungsfeuilletons im Griff. Tobias Wenzel mit der Kulturpresseschau, dem Wochenrückblick.
Tiere lenken von Corona ab. Jedenfalls beim Blick in die Feuilletons dieser Woche. Der endet mit Sex und beginnt mit dem Tod. Dem Tod Michel Piccolis. Katja Nicodemus berichtete in der Zeit von einem gemeinsamen Essen mit dem französischen Schauspieler 2014 in Venedig. Als beim Dessert Himbeersoße auf sein weißes Hemd spritzte, griff Piccoli zu seinem Messer. In Sekundenkürze spielte der fast 90-Jährige seine eigene Erdolchung. Am Schluss ließ er seinen Kopf auf den Tisch fallen. Nun ist er auch in Wirklichkeit im Alter von 94 Jahren gestorben. Für Nicodemus war Piccoli einer der letzten großen europäischen Schauspieler. In der Süddeutschen Zeitung verneigten sich der Schauspieler Matthias Brandt und der Regisseur Christian Petzold vor Michel Piccoli und schrieben: Das ist das Größte, Piccoli beim Zuschauen zuzuschauen. Detlef Kuhlbrot hat uns in der Imagination zuschauen lassen, wie das so ist, wenn er seinen Freund M. besucht. In der Taz schrieb Kuhlbrot: Weil ich eingangs erklärt hatte, dass Reden in geschlossenen Räumen gefährlich ist, unterhalten wir uns kaum, und wenn wir mal was sagen, vermeiden wir Zischlaute, und als er nach der Bundesliga-Konferenz fragt, ob ich noch Lust auf Schach habe, lehne ich ab, weil Schach Kontaktsport ist. Wenn Sie, liebe Hörer, nun fürchten, sich beim Hören dieser Feuilleton-Presseschau eine Corona-Neurose einzufangen, dann seien Sie beruhigt. Es kommen auch noch zerstreuende Geschichten über Tiere, wobei die teils wiederum mit Corona in Verbindung gebracht wurden. Die Warnung des Deutschen Roten Kreuzes vor erhöhter Zeckengefahr hat den Satiriker Hans Zippert zu folgenden Überlegungen angeregt. Man kann auch Corona haben und trotzdem von einer Zecke ausgesaugt werden, wohingegen ein Zeckenbiss wahrscheinlich nicht vor Covid-19 schützt, schrieb er in der Welt. Mundschutz nutzt gar nichts, aber Abstand könnte helfen, wobei man leider nicht weiß, wo die Zecken sitzen. Die neue Abstandsregel von 1,50 Meter für Kino, Oper und Theater hat schwerwiegende finanzielle Folgen. Bestenfalls dürfe da nur jeder vierte Platz im Zuschauerraum besetzt werden, prophezeite Jörg Henschel in der Süddeutschen. Henschel berichtete vorab über das Papier, in dem die Kulturstaatsministerin Monika Grütters und die Kulturminister der Länder definiert haben, unter welchen Bedingungen der Kulturbetrieb wieder seine Arbeit aufnehmen darf. Die dortigen Empfehlungen zu möglichen Formaten gingen Henschel zu weit. Das klingt ein bisschen nach kultureller Kriegswirtschaft, schrieb er. Hubert Spiegels Mitleid für einige Theatermacher hielt sich dagegen in Grenzen. Was tun berühmte Theaterregisseure, wenn sie gerade keine Dramen inszenieren dürfen, fragte Spiegel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, antwortete, sie dramatisieren die kleine Rolle, die sie im großen Vakuum spielen müssen, und nannte als Beispiel Frank Castorf. Der sei beleidigt, weil Angela Merkel allen, also auch ihm, empfohlen habe, sich öfter die Hände zu waschen. Man sieht es direkt vor sich, das kleine, blasse Bürgerherz des Volksbühnenveteranen, schrieb Spiegel. Von Corona auf Pandemielinie gebürstet, gewaschen, geschunden. Frank Castorf werde es besonders schwer haben auf einer Bühne mit Kontaktsperre, analysiert Manuel Brug augenzwinkernd in der Welt am Sonntag. Er lässt es besonders in engen Hinterzimmern zur Sache gehen. Selbst die Videokamera sieht nur noch Gliedmaßen. Ein Pandemie-No-Go. Andere Regiestile seien dagegen äußerst Corona-kompatibel. Als Beispiele nennt Brug den Möbelfetischismus, wie in der Tanztheaterchoreografie »Solo mit Sofa« von Reinhild Hoffmann, die Isolierung des Personals, wie Robert Wilsons eingefrorene Schaubilder vereinsamter Menschen in neonkalten Lichtlandschaften und tierisches Solo. Wenn Blondie unter dem Esstisch zu Füßen Adolf Hitlers lag, versetzte ihr Eva Braun ab und zu heimlich einen kleinen Tritt, schreibt Martin Dörri im Neuen Spiegel und rezensiert dabei Jan Monhaupts Buch »Tiere im Nationalsozialismus«. Hermann Göring hielt sich einen Löwen und Hitler Schäferhunde. Im Schäferhund, dem Abkömmling des Wolfes, erkannten die führenden Nazis jenes Raubtier, das sie selbst sein wollten, schreibt Dörri. Diese Kulturpresseschau soll aber nicht mit von Nazis instrumentalisierten Tieren enden, sondern mit der Tanzfliege. Auffällig sind die Männchen dadurch, dass sie einfach eine tote Fliege zwischen den Beinen tragen, mit der sie durch die Luft schweben. Unterbrochen wird dieser Schwebflug durch ein Weibchen, welches das Männchen geradezu im Flug rammt, wodurch die beiden zu Boden fallen. Am Boden beginnt das Weibchen sofort mit dem Verzehr der Fliege, während das Männchen kopuliert, schreibt Kurt Riechelmann in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Sex für Leckerbissen also. Naja, oder ein Fall von üblem Betrug, Sex für vermeintliche Leckerbissen. Die Männchen einiger Arten saugen die Beute aus und verspinnen nur noch die gehaltlose Hülle. Und wieder andere fertigen nur noch die seidige Hülle ohne essbaren Inhalt.
Die Kulturpresseschau von Tobias Wenzel. Ich bin Britta Bürger und morgen Abend wieder für Sie da. Kommen Sie gut durch die Nacht.